Ich habe euch für den Anfang ein kleines Rätsel mitgebracht. Und zwar hier den Vers, den die Christina vorhin ganz am Anfang schon einmal genannt hat. Und ich möchte von euch wissen, wo der steht. Weiß das jemand? Ich vermute, dass dieser Vers bei ganz vielen schon mal auf einem Kalenderblatt stand oder als Postkarte am Spiegel hing oder auf eine Tasse abgedruckt ist. Gut. Könnt ihr das erkennen von da hinten hier? Okay. Zweite Frage. Wisst ihr auch, wo dieser Vers steht? Ich lese mal vor. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ich vermute, der steht nicht unbedingt auf Tassen drauf und auf Kalenderblättchen. Wolfgang meldet sich. Erste Petrus ist schon mal richtig. Richtig, 1. Petrus 5, Vers 8. Okay. Letzte Frage. Passte nicht alles auf eine Wand, deswegen hier ein bisschen Gepuzzel. Beugt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Wolfgang? Ja? 9 ist die Vermutung. Habt ihr nachgeguckt? In der Reihenfolge stehen die Verse in der Bibel. Und unser beliebter Postkartenvers, den wahrscheinlich viele auswendig kennen, der steht in einem ganz interessanten Zusammenhang. Den wollen wir uns heute mal ein bisschen näher angucken. Ich lese ihn jetzt noch mal ganz vor. Und nehme auch Vers 9 noch mit dazu, der hat hier nicht mehr hingepasst. In meiner Übersetzung heißt es nicht beugt euch, sondern demütigt euch. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht. Fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Es ist ein bisschen so, dass diese Postkarten-Idylle, sag ich mal, ja, gestört wird. Weil wir reden nicht gern über den Feind. Der kommt selten vor, ja. Und auch sich demütigen mache ich auch nicht so gerne. Da ist es leichter, sich auf dieses Hoffnungsvolle zu konzentrieren, das sich mehr so wie ein Zuspruch anfühlt. Aber wenn wir diesen Vers im Zusammenhang lesen, dann merken wir, dass diese Postkarte eher aus einem Aktivurlaub herausgeschickt wird. Vielleicht mit Bergwanderung in den Alpen oder so und weniger aus dem Wellnesshotel heraus. Ist uns das bewusst, dass wir einen Feind haben, dem wir auch noch widerstehen sollen? Der Feind schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Eine seiner Strategien ist es, uns Sorgen ins Herz zu geben. Da gehe ich dann später auch nochmal drauf ein, warum er das tut. Aber wir dürfen uns dann unter Gottes Größe beugen, indem wir unsere Sorgen auf Jesus werfen und so dem Feind die Stirn bieten. Die Zusammenfassung. Und jetzt gehen wir noch mal tiefer drauf rein, weil ich glaube, dass in dieser Postkartenidylle wirklich tiefe Wahrheiten drin stecken. Erstmal, was heißt denn überhaupt sich demütigen oder beugen unter Gottes mächtige Hand? Das heißt, seine Größe und Stärke und Allmacht anzuerkennen. Anzuerkennen, dass er Gott ist und ich nicht. Dass ich Hilfe brauche. Und dass ich meine Probleme wirklich auf ihn werfen darf, dass ich ihn um Hilfe bitten darf. Sich beugen heißt auch, mal gehorsam zu sein und Entwicklungen anzunehmen, die ich mir vielleicht anders gewünscht hätte, und das mit ihm zu besprechen. Und jetzt lass uns nochmal angucken, von wem wir denn diese Hilfe erwarten. Warum heißt es, dass wir uns unter Gottes mächtige Hand beugen sollen, unter seine gewaltige Stärke? Psalm 121 haben wir eben gebetet. Da drückt es so aus: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Kein geringerer als der Herr, der Schöpfergott. Von dem erwarte ich meine Hilfe. Es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich durch alle Zeiten hindurch als mächtig und treu erwiesen hat. Dieser Gott ist an unserer Seite. Lasst uns unsere Hilfe von ihm erwarten und uns unter seine starke Hand beugen, indem wir anerkennen, dass er Gott ist, das auch bekennen und unsere Sorgen, Probleme und Ängste auf ihn werfen. Ich glaube, Ängste sind eine Weiterentwicklung von Sorgen, eine höhere Stufe sozusagen. Deswegen fasse ich die hier auch ein bisschen zusammen. Sorgen und Ängste gehören im Leben dazu, oder? Jeder von uns macht sich mal Sorgen, jeder hat auch schon mal Angst. Wir haben es mit den gleichen Leiden zu tun, die unsere Brüder und Schwestern in der ganzen Welt haben, wie ich es eben in Vers 9 vorgelesen habe. Gleichzeitig steht aber in der Bibel so oft der Satz: Fürchte dich nicht. Manche sagen, er steht 365 Mal in der Bibel. Da habe ich unterschiedliche Quellen gefunden, das weiß ich nicht genau und ich habe es auch nicht nachgezählt, aber er steht sehr, sehr oft in der Bibel und selbst wenn es nur einmal wäre, wäre es eine Zusage Gottes: Fürchte dich nicht. Wie passt das zusammen? Ich glaube, es geht darum, wie wir mit unseren Sorgen und Ängsten umgehen. Was ich denn tue, wenn mir dann doch etwas Angst macht. Ich beobachte an mir manchmal, dass ich meine Hilfe dann doch woanders suche. Gerade so in den kleinen Dingen, aber auch bei größeren, die mich manchmal richtig lähmen wollen. Die Flucht ist dann eine willkommene Lösung, mich nicht mit den Themen zu beschäftigen. Wohin fliehe ich dann? Social Media. Da kann ich ganz gut entspannen, mich berieseln lassen, muss mich nicht mit meinen Themen beschäftigen. Die Welt der Romane kann das auch ganz gut, da kann ich richtig abtauchen und muss mich eben nicht mit meinem Leben beschäftigen. Versteht mich richtig, es ist nicht verkehrt, einen Roman zu lesen, ja, aber ich glaube, es kommt echt auf unsere eigene Situation an und auf die Motivation, warum ich das tue. Das muss, glaube ich, jeder von uns selber mit Gott besprechen. Woran hängen wir unser Herz und was versprechen wir uns davon? Ruben hat vor ein paar Wochen im BU-Abschlussgottesdienst gesagt, ich kann meine Sehnsucht kurzfristig mit etwas Greifbarem stillen, aber so richtig hilft es dann doch nicht. Danach geht es einem doch meistens nicht besser, sondern eher schlechter. Weil unsere Probleme und Sehnsüchte eben nicht gelöst sind dadurch. Die Dinge, die mir Sorgen machen, sind dann immer noch da. Was hat dann geklappt in dem Moment? Der Feind hat es geschafft, dass ich nämlich meine Hilfe nicht bei Gott gesucht habe. Denn damit hätte ich ja anerkannt, dass er Herr in meinem Leben ist und dass ich seine Hilfe brauche. Wenn ich die woanders suche, dann hat der Feind sein Ziel erreicht. Er hat es geschafft, mich ein Stück von Jesus zu entfernen. Das ist seit Anbeginn der Menschheit sein erklärtes Ziel. Er möchte sich zwischen die Menschen und Gott drängen. Das hat er bei Adam und Eva sehr aggressiv getan, hat es auch geschafft. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen drunter leiden. Aber wir haben auch eine gute Nachricht, Jesus ist stärker. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung den Feind schon besiegt. Jesus hat in der Bibel viele Namen. Einer davon ist der Löwe von Juda. Jesus ist der Löwe und der Teufel, der versucht auch einer zu sein. Aber er ist keiner. Er schleicht umher wie ein brüllender Löwe. Er möchte gerne irgendwie da drankommen, aber er ist keiner. Jesus ist der Löwe und er hat den Feind schon besiegt. Das ist erstmal unsere Grundlage. Aber lass uns mal an der Stelle noch ein bisschen bleiben und nochmal gucken, warum der Feind das gerne möchte, was sein Ziel ist. Jesus selber spricht sehr häufig über das Thema Sorgen, wenn wir in die Evangelien reingehen, beziehungsweise darüber, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Das haben wir eben in Matthäus auch gelesen, gehört. Matthäus 6. Da, wo von den Blumen und Vögeln die Rede ist und wo er uns mit ihnen vergleicht. Und dann gibt es noch ein anderes Gleichnis, in dem die Sorgen vorkommen. Das ist in Matthäus 13. Da ist das Gleichnis vom Sämann, der seinen Samen auf verschiedenen Böden aussät oder die auf verschiedene Böden fallen. Und unter anderem fallen sie auf die Dornen oder unter die Dornen. Später fragen die Jünger, was denn damit gemeint ist. Dann sagt Jesus, unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Das Wort, das ist die Bibel, Gottes Wort, das, was wir hören, Gottes Wahrheiten und es wurde lebendig in Jesus. Johannes formuliert das so, Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Jesus sagt von sich selber, dass er die Wahrheit ist. Und wenn Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns lebt, dann haben wir Zugang zu Gottes Wahrheiten. Das heißt, auch der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Er erklärt uns Gottes Sicht auf die Welt und auf uns. Der Feind dagegen versucht, sich dazwischen zu drängen und diesen Samen, Jesus in uns, die Wahrheit Gottes in uns, zu ersticken. Er hat ein Interesse daran, dass du nicht fest im Wort Gottes gegründet bist. Er wird dich vom Lesen der Bibel abbringen wollen. Er hat ein Interesse daran, dass du deinen Alltag und deine Aufgaben nicht mit Jesus angehst und keine Frucht bringst. Er hat ein Interesse daran, dass du dich nicht Jesus heilender und liebender Nähe aussetzt, heil wirst und in deine Berufung findest. Darum schleicht er umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Soweit zum Ziel des Feindes, jetzt unsere Strategie. Wir müssen nämlich nicht selber kämpfen. Jesus ist der Löwe und er hat diesen Möchtegern-Löwen schon besiegt. Wir sollen nur wachsam und nüchtern sein, um diese Schliche des Feindes wahrzunehmen und uns eben nicht verschlingen zu lassen. Unsere Strategie ist, uns unter Gottes mächtige Hand zu beugen, zu bekennen, an welchen großen Gott wir glauben und unsere Sorgen auf Jesus zu werfen. Und dann werden wir erleben, wie Gott uns erhöht zu seiner Zeit. Das heißt nicht, falls er es für richtig hält, sondern wenn er es für richtig hält. Gott möchte immer helfen. Es geht hier darum, zu seiner Zeit, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und das ist nicht immer der Zeitpunkt, den ich für richtig halte, oder wie ich es mir ausgemalt hätte, aber Gott weiß, was das Beste ist und ich darf mich vertrauensvoll aktiv an ihm festhalten. Ich darf mich aktiv im Schatten seiner Flügel bergen. Ich darf aktiv auf ihn harren und hoffen und mich unter ihn beugen. Ich möchte euch noch zwei Personen aus der Bibel vorstellen, an denen wir ein Vorbild daran sehen können. Die erste Person ist Jesus selber. Jesus kannte die Angst. Sowas von. Er ist durch Todesangst gegangen und hat vor Angst Blut geschwitzt. Egal an welcher Stelle in deinem Leben Sorgen und Ängste stehen, Jesus sagt dir zu, ich war da schon. Egal wie groß oder klein deine Sorgen und Ängste sind. Jesus war da schon, er kennt das Und er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus ist nämlich nicht in seinem Gedanken- und Gefühlskarussell stehen geblieben. Was hat er gemacht? Er ist damit zum Vater gegangen. Er hat ihm sein Herz ausgeschüttet. Und zwar so intensiv, dass er dabei Blut geschwitzt hat. Und er hat sich vor ihm gebeugt, indem er sagte, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und dann durfte Jesus erleben, wie ein Engel kam und ihn stärkte und ermutigte und Kraft gab für seine Aufgabe. Die zweite Person, die ich euch vorstellen möchte, ist ein König aus dem Alten Testament. Im Alten Testament ist sehr viel von Kämpfen und von Feinden die Rede. Allein die Psalmen sind voll davon, alle Geschichten in den Buch der Könige und Chroniken. Ich bin überzeugt, dass wir daraus etwas für unseren Feind lernen können. Paulus sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis. Also den Teufel und seine Helfershelfer. Das heißt, was wir durch die ganze Bibel hinweg über den Umgang mit Feinden lesen, dürfen wir auf unser Leben übertragen und schauen, was wir für den Feind, der umherschleicht wie ein Löwe, lernen können. Also wenn wir uns jetzt diese Geschichte angucken, dann könnt ihr mal euren Feind vor Augen haben. Es geht um Hiskia. Das lesen wir in 2. Könige 18 und 19. Oder auch in Jesaja. Hiskia ist 39 Jahre alt, seit 14 Jahren König, also ein gestandener Mann, der anderen vorangeht, der Lebenserfahrung hat. Und Hiskia war einer der Könige, die sich nicht an den Göttern der anderen Völker orientiert haben. Er hat sich an den Gott Davids gehalten, den Gott seiner Vorfahren, den Gott Jahwe. Und zwar mit vollem Einsatz. Er hat alle okkulten Altäre und Götzenopferstätten niedergemacht, die eine Generation vorher von seinem Vater noch sehr rege genutzt wurden. Und nun passiert Folgendes. Hiskia, beziehungsweise die Stadt Jerusalem, wo er sich aufhält, wird belagert durch Sanherib, den König von Assyrien. Sanherib greift nicht sofort mit Gewalt an, sondern er belagert die Stadt und greift mit Worten an. Er droht Hiskia und verspottet ihn. Insbesondere verspottet er seinen Glauben und sein Vertrauen auf den Gott Jahwe. Er fordert Hiskia heraus, sich doch lieber auf seine eigene Kraft zu verlassen. Außerdem zählt er auf, wen er bereits alles besiegt hat und dass Jahwe dort auch nicht geholfen hat und es hier sicherlich auch nicht tun wird. Schließlich verdreht er sogar noch die Wahrheit und behauptet, er selber sei im Auftrag von Jahwe gekommen, um Jerusalem einzunehmen. Und er versucht, das Volk gegen Hiskia aufzuwiegeln. Also er wendet ganz verschiedene Strategien an, um Hiskia einzuschüchtern. Er schreibt dann auch noch einen Brief und wiederholt all diese Verspottungen. Kommen dir diese Strategien bekannt vor? Entmutigung, Verleumdung, Verdrehung der Wahrheit, Zweifel, Lüge, Streit. Das alles wendet der Teufel auch heute noch gerne an. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ich meinem Nächsten 70 Mal vergeben soll? Auch meinem Arbeitskollegen? Es gibt bestimmt Ausnahmen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ich wunderbar gemacht bin? Ich ecke doch so oft an mit meiner Art. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass er immer und überall bei mir ist? Davon merke ich doch so oft nichts. Zurück zu Hiskia. Hiskia macht sich sicherlich Sorgen, wie die Bewohner der Stadt auf die Verspottung reagieren. Das machten die nämlich in aller Öffentlichkeit, wo alle auf der Stadtmauer stehen und zuhören können. Vielleicht macht er sich Sorgen, ob er danach abgesetzt wird, wenn er überhaupt überlebt und seine Leute. Wie geht Hiskia mit der Situation um? Als nun Hiskia den Brief aus der Hand des Boten empfangen und gelesen hatte, dachte er bei sich, Gott ist groß, er wird schon einen Weg finden, ich warte erstmal ab. Und Hiskia schaltete seine Lieblings-Netflix-Serie ein. Natürlich nicht. Wir schauen mal. 2. Könige 19, Vers 14. Als nun Hiskia den Brief aus der Hand des Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf in das Haus des Herrn. Und Hiskia breitete ihn, den Brief, aus vor dem Herrn. Wann hast du das letzte Mal ein Problem so richtig vor Gott ausgebreitet? So mit Zeit und mit aller Dringlichkeit und Leidenschaft. Vielleicht macht Gott dich auch auf ein Thema aufmerksam, bei dem du merkst, dass es mal an der Zeit wäre, es vor Gott auszubreiten. Oder eine Sorge, vor der du nicht länger weglaufen möchtest. Gott lädt dich ein, sie vor ihm auszubreiten, auf ihn zu werfen und deine Hilfe von ihm zu erwarten. Er möchte dir so gerne helfen. Es gibt noch einen anderen König im Alten Testament, der seine Leute extra zu einem der Götter der anderen Völker sendet, um ihnen eine Frage vorzulegen. Und Gott reagiert, indem er ihn fragt, sag mal, gibt es denn in Israel keinen Gott, den du hättest fragen können? Wenn Gott das Volk Israel in seinem Bund auffordert, keine anderen Götter zu haben, dann heißt das, dass er der alleinige Ratgeber, Versorger, Helfer, Heiler und Tröster sein möchte. Sich unter Gottes mächtiger Hand zu beugen, heißt genau das zu leben. Dafür brauchen wir auch nicht erst irgendwo hinzugehen. Denn wenn Gott in dir lebt, nennt die Bibel dich den Tempel des Heiligen Geistes. Also das Haus Gottes, wo Hiskia erst noch hinaufgehen musste, das hast du immer bei dir. Nur in dieses innere Haus hineinzugehen, hilft es manchmal, einen ruhigen Ort aufzusuchen und die äußere Ablenkung so weit wie möglich zu minimieren. Wir lesen mal weiter von Hiskia ab Vers 15. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach: O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott, der wahre Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf, o Herr, und sieh. Ja, höre die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Heidenvölker und ihre Länder verwüstet und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen, denn sie waren ja keine Götter, sondern Werke von Menschenhand, Holz und Stein. Und so konnten sie vernichten. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns doch aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Er bekennt zunächst mal Gottes Größe und Allmacht. Er bekennt vor der unsichtbaren Welt und auch vor sich selber, an welchen Gott er da glaubt, nämlich an den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Manchmal braucht es unsere Seele, dass wir sie erinnern, was Gott ihr bereits Gutes getan hat. Und dass er es auch wieder tun kann. Hiskia wendet sich an diesen Gott, weil er weiß, dass er der Einzige ist, der hier wirklich helfen kann. Alle anderen Götter sind Götzen, von Menschen gemacht. Auch Serien sind von Menschen gemacht. Sie haben einen Mund und reden nicht, Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, auch ist kein Lebensatem in ihrem Mund, sagt Psalm 135. Sprich, diese Götter sind einfach tot. Aber wir glauben doch an den lebendigen Gott, der Augen hat zu sehen, der Ohren hat, mit denen er uns hört, der einen Mund hat, mit dem er uns mit uns reden möchte. Und von ihm erwarten und erbitten wir Hilfe. Wenn wir sagen, dass Jesus an erster Stelle in unserem Leben steht, dann können wir ihn dadurch ehren, dass unser erster Weg wirklich zu ihm geht. Was tust du, wenn du einen Rat brauchst? Siehst du einen Ratgeber oder sprichst du mit einem Freund oder einer Freundin? Oder gehst du als allererstes wirklich zu Gott und breitest deine Fragen vor ihm aus? Die Hilfe kann dann natürlich so aussehen, dass er sagt, hier ruf doch mal den und den an. Oder er schickt dir ein Buch über den Weg, was deine Fragen irgendwie beantwortet. Aber der allererste Weg sollte zu Gott gehen, weil er Gott ist, weil er dich am besten kennt und weil du dich dadurch unter seine mächtige Hand beugst. Hiskia beugt sich unter die mächtige Hand Gottes und schüttet ihm sein Herz aus. In den folgenden Versen, die ich lese, ich hatte es nicht vor, aber da finden wir eine lange Antwort Gottes, die Jesaja ihm bringen lässt, in welcher Gott deutlich macht, dass er wirklich der lebendige Gott ist und dass er alle Fäden in seiner Hand hält. Und dann kommt in der folgenden Nacht der Engel des Herrn und besiegt die Angreifer, einfach so. Das erinnert mich an einen Vers aus dem Buch des Propheten Sacharja. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Oder auch in Psalm 33. Einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht. Ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten. Und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren. Damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird sich unser Herz freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o Herr, sei über uns, wie wir es von dir erhoffen. Erinnert ihr euch? Wir brauchen nicht selber zu kämpfen. Es reicht, wachsam zu sein, die Schliche zu entlarven und uns an Gott zu wenden. Rechnen wir mit Gottes übernatürlichem Eingreifen in unserem Leben? Wenn wir uns vor Gott beugen und unsere Sorgen auf ihn werfen, dann dürfen wir das erleben, wie er uns erhöht, wie der Feind aufhört zu brüllen und in die Flucht geschlagen wird. Das ist übrigens auch eins der Geheimnisse im musikalischen Lobpreis. Das ist ein zweites meiner Herzensthemen. Wir preisen die Größe Gottes. Wir erheben ihn über unser Leben. Wir schütten ihm unser Herz aus und singen auch Klagelieder. Wir erleben, wie wir ermutigt werden, wie Ängste fliehen, wie Gott uns eine neue Sicht auf die Situation schenkt. Wir erleben Gottes Treue, mit der er zu seinem Wort steht und uns zur Hilfe kommt. Und das führt dann oft wieder in dankbare Anbetung, bei der man manchmal vor Staunen und Ehrfurcht keine Worte mehr hat und auch keine Worte mehr braucht. Eine letzte Sache ist mir jetzt noch ganz wichtig. Kann nämlich sein, dass du denkst, das ist ja alles schön und gut, aber es funktioniert bei mir alles nicht. Du schüttest Gott dein Herz aus, wirfst deine Sorgen auf ihn und sie verschwinden trotzdem nicht. Lobpreislieder und Bekenntnisgebete sind keine Zauberformeln. Das Geheimnis besteht darin, dass wir Gottes Größe auch in unserem Leben wirklich Raum geben. Die Lieder und Gebete sind dann nur eine Möglichkeit, dem Ausdruck zu verleihen. Aber Gottes Größe und Stärke wirkt in unserem Leben nur dann, wenn wir ihm auch wirklich die Erlaubnis geben. Der Teufel, der Feind, der weiß ganz genau, dass er ein Anrecht auf uns hat, solange wir den Sieg Jesu, des Löwen von Juda, nicht wirklich für unser Leben in Anspruch nehmen. Er beschmeißt uns nicht nur mit Sorgen, Lügen, sondern auch mit Anklage. Und er hat ja recht. Wir sind nicht perfekt. Und wir dürfen eigentlich vor dem heiligen, perfekten Gott nicht bestehen. Wir dürfen ihm eigentlich nicht unter die Augen treten. Das hält er uns sehr gerne vor. Also, was du da wieder gemacht hast mit deinen Arbeitskollegen, was war denn das? Wie Gott jetzt wohl über dich denkt, das hätte Gott sicher anders von dir erwartet. Das musst du jetzt erstmal wieder in Ordnung bringen, bevor du wieder mit irgendeinem Anliegen zu Gott kommst. Aber Jesus ist ja für uns gestorben und auferstanden. Die gute Nachricht. Und wenn wir das für unser Leben in Anspruch nehmen, dann dürfen wir herzlich gerne Gott unter die Augen treten. Er freut sich über uns und auf uns. Und er wartet nur darauf, dass wir in seine Gegenwart kommen. Auf diese Weise können wir diesen feurigen Pfeilen des Feindes standhalten. Wir sind freigesprochen und gerechtfertigt durch das Blut Jesu. Und das dürfen wir bekennen. Können antworten. Ich weiß, dass das nicht in Ordnung von mir war, hat Gott mir auch schon gesagt. Aber ich bitte Jesus um Vergebung. Teufel, du hast kein Recht, mich anzuklagen. Ich bin durch Jesus schon freigesprochen. Der Feind weiß ganz genau um die Macht Jesu. Und im Jakobusbrief heißt es, er zittert vor Angst. Also wenn ich auf das Kreuz schaue, darf ich Vergebung empfangen. Bei Bedarf auch immer wieder Dinge ausräumen, sodass ich der Anklage des Feindes entgegentreten kann. Denn Jesus hat mich freigesprochen. Ich darf ungehindert vor Gottes Thron kommen und mein ganzes Herz mit allem, was darin ist, vor ihm ausbreiten. Aus diesem Grund halte ich es für super wichtig und wertvoll, wenn wirklich in jedem Gottesdienst das Kreuz thematisiert wird. Entweder durch Lieder oder auf andere Weise. Am Kreuz hat Jesus den Sieg errungen. Und erst dadurch wird es möglich, dass diese Postkartenidylle Realität wird. Dass wir uns unter Gottes starke Hand beugen, unsere Sorgen auf ihn werfen und dem Feind die Stirn bieten können. Wir gehen gleich nochmal in musikalischen Lobpreis. Du kannst dir den Text der Lieder zu eigen machen. Du kannst aber auch einfach mit deinen eigenen Worten beten. Oder du kannst auch einfach mal zuhören. Wir wissen ja, wie wichtig Zuhören in einer guten Kommunikation ist. Vielleicht möchtest du heute aber auch zum ersten Mal oder auch zum wiederholten Mal den Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat, für dich in Anspruch nehmen. Und Jesus wirklich zum Herrn deines Lebens machen, an erste Stelle setzen. Dann möchte ich dich dazu ermutigen. Gott steht mit offenen Armen da und freut sich über jede einzelne von uns. Kannst du einfach für dich machen. Du kannst aber auch gerne nach dem Gottesdienst hier vorne hinkommen. Da werden Leute bereitstehen, die gern mit dir beten. Ich möchte jetzt einmal beten und dann einen Moment Stille lassen, bevor wir anfangen zu singen. Großer Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, danke für deine offenen Arme und deine unglaublich große Liebe zu uns, die du uns in Jesus Christus gezeigt hast. Und nichts und niemand kann uns von dieser Liebe trennen. Weder Zukünftiges noch Vergangenes noch Gegenwärtiges, weder Hohes noch Tiefes. Danke, dass du uns aufhängst immer wieder, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist, jede Stunde neu ist und dass wir alles zu dir bringen dürfen. Bitte mach unser Herzen weich. In Jesu Namen. Amen.